Hi. Hallo. Nu klar. Die Hesse ist da. Und ein Podcast hat sie jetzt auch noch. So, was lange währt, wird gut. Anna-Karina Wojcik und Linda Hesse haben es endlich geschafft nach knapp 38 Minuten. Jetzt hier die Verbindung stabil zu kriegen und damit die Aufnahme starten kann. Willkommen in meiner Ostbrosche, meinem ostdeutschen Podcast-Wohnzimmer. Hallo Anna-Karina.
Hallo liebe Linda und vielen Dank, dass ich Gast sein darf in deinem wirklich sehr schönen, unterhaltsamen Podcast. Ich habe vorhin noch die Folge mit Ella endlich gehört beim Fertigmachen und es ist wirklich schön und man schmunzelt so an der einen oder anderen Stelle, wenn man so auch ein bisschen mal über den schönen Osten plaudern kann, ja.
Ja, ne? Ich mag das total gerne, auch so die Geschichten darüber zu hören. Natürlich auch immer irgendwie immer eine Relation dazu zu haben. Ich kann da wirklich so viel nachfühlen, gerade auch bei Ella oder mit Laura Becker hatte ich eine tolle Folge, die ist so Videografin und kommt aus Torgau.
Torge.
Ganz genau. Und ich weiß nicht. Und ich glaube, da können wir alle ein Lied von singen. Ich habe vorhin auch nochmal gegoogelt, um jetzt nichts Falsches zu sagen, du bist in Kammern geboren, das ist auch in Sachsen-Anhalt.
Ja, nicht ganz. Also in Kammern sind wir, also geboren bin ich tatsächlich in Helmstedt. Das ist ja direkt die Grenze.
Ja,
so der Westen. Ost und Wetz. Ja, das ist theoretisch der Westen, weil wir damals mit dem Marionettentheater meiner Eltern dort stationiert waren. Und da die kleine Anna-Karina das Licht der Welt erblickt hat. Aber mein Bruder ist ein Schönebäcker.
Herrlich. Ey, aber ich stelle mir das wirklich so vor, wenn du sagst, ja, da waren wir gerade unterwegs mit unserem Puppentheater. Die Mama, die war halt schwanger und dann hat die mich gekriegt da in Helmstedt. Wupp, da war genau. Die Anna-Karina, so, da war das Püppchen so geboren.
Genau, da war sie da, die Kleine.
Nein, war das wirklich zwischen zwei Vorstellungen oder nein?
Ja, kann man sagen. Also meine Mama war noch hochschwanger im Einsatz und hat dann natürlich in Kindergärten noch Puppen gespielt. Und mein Papa ist da so ein bisschen ja so typisch, Mann, na komm, meine Kleine geht noch so nach dem Motto. Und Mama sagt immer, das war wirklich Wahnsinn, dann irgendwie wirklich zwischen zwei Veranstaltungen und dann ging's los.
Entschuldige, das ist wirklich für mich ein Bild der Götter. Ich habe es einfach so bildlich. Ich bin immer so ein Kopfkino-Mensch und dann sehe ich einfach gerade so deine Mama mit den Puppen. So diese, das sind so Marionettenfiguren mit den, mit den Seilen dran und
genau,
so.
Genau, richtig.
So.
Und da ging's los.
Das ist wirklich. Also beachtlich, das ist, deine Mama hatte anscheinend eine tolle Selbstverständlichkeit gehabt. Weißt du, ob du irgendwie pünktlich warst oder zu früh oder zu spät kamst? Oder?
Relativ pünktlich, aber eben, die haben halt bis zum Schluss, meine Eltern sind natürlich auch typisch Künstler beide irgendwie und so bin ich dann auch aufgewachsen. Also ich wurde dann auch mitgenommen, hinter die Bühne gestellt mit dem Körbchen und also ich war wirklich, bin da wirklich ein Künstlerkind durch und durch.
Ein Backstage-Baby, genau, so wie ich es gerne nenne. Ich merke es ja jetzt auch, im ersten Jahr funktioniert das auch noch super oder gerade im ersten Vierteljahr oder im ersten halben Jahr. Da schlafen Babys ja unfassbar viel. Also wenn du das Glück hast, einen entspannten kleinen Fratz zu haben. Es gibt ja auch so Schreibabys, das hatte ich zum Glück nicht und du warst das anscheinend auch nicht. Weil dann kann man, also Babys haben einen unfassbar hohen Schlafbedarf und dann sind die so eine halbe Stunde wach und dann schlafen die wieder und dann denkst du dir, oh wow, die ersten Wochen, boah, alle haben immer gesagt, das ist so anstrengend, ein Baby zu kriegen, aber das ist ja voll easy und dann denkst du, ich kann alles machen, mein Leben geht normal weiter.
Ja, das habe ich wirklich bei Freddy gedacht, als ich ihn letztens gesehen habe in Köln. Das ist so, also so ein Baby ist natürlich dann ein Segen, gerade wenn du unterwegs bist. Der kleine Mann, der dann wirklich schläft und so entspannt am Tisch mit uns saß, das ist natürlich wunderbar und lässt sich noch gut integrieren.
Total, obwohl das jetzt schon die anstrengendere Phase ist, als die halt nach der Geburt. Weißt du, da bin ich halt wirklich irgendwie, da konnte ich auch diesen Podcast aufnehmen und habe ihn die ganze Zeit in der Trage gehabt und er hat da gepennt und tief und fest geatmet und geschlafen. Und jetzt, wenn ich ihn jetzt in der Trage habe, dann guckt er mich nach einer halben Stunde groß an und will hier ans Mikrofon grapschen, das Kabel ziehen und die Kopfhörer vom Ohr nehmen. Das wird jetzt schon lustig mit dem, ne? Es ist schon, der braucht jetzt Entertainment, aber es ist ja auch irgendwie cool.
Ja, das ist alles spannend, wenn Mama dann so große Kopfhörer auf hat und
Der will jetzt halt die Welt entdecken. Aber das Gute ist, zur Geburt waren wir beiden noch ungefähr pünktlich. Im Laufe des Lebens haben wir gerade schon festgestellt, sind wir KünstlerInnen dann doch
der Zeit, rennen wir der Zeit ein bisschen hinterher.
Ja, ja.
Wir versuchen die Pünktlichkeit, also wir versuchen auf den Punkt zu kommen, aber es gelingt uns beiden ab und zu noch nicht so ganz, ne? Haben wir gerade schon festgestellt.
Schon ein paar Gemeinsamkeiten, aber ich glaube, das bringt halt dieses unstete Leben auch mit sich. Also ich kenne das ja auch nicht anders. Damals schon als Kind eben, da gab es ja bei uns auch keinen wirklichen geregelten Tagesablauf, ne? Heute hier, morgen dort, irgendwie Menschen begeistern, das war einfach das. Dafür leben wir und meine Eltern ja auch heute noch, die betreiben immer noch das Puppentheater und das kriegt man auch aus dem Menschen, glaube ich, nicht raus. Und egal wie sehr ich mich oft anstrenge, dann wirklich mal ja so eine Routine einzubauen in meinen Alltag, aber es fällt mir dann doch schwierig. Also außer die Tasse Kaffee am Morgen und irgendwie mein Müsli oder Frühstück, hat man halt doch jeden Tag dann irgendwie einen bunten Ablauf, den man sich vorher so noch gar nicht gedacht hat.
Ja, ne? Und, ja. Und auch das hatten wir gerade schon, dass es halt mit Kind irgendwie dann ein bisschen anders werden muss. Also quasi ja. Für mich als Mutter jetzt, wenn ich ja arbeiten will und das Baby versorgen möchte, so wie ich es gerade tue, weil ich noch stille, dann hast du es selber erlebt, dann nehme ich den halt mit zum RTL-Spendenmarathon nach Köln. Da haben wir uns nämlich auch vor 2 Wochen endlich mal wieder gesehen, nach langer Zeit. Und das war total schön. Und dann kommt man aber halt abends, wenn man von... 20 bis 21 Uhr in der Live-Sendung sitzt, dann kommt man halt danach erst ins Hotel, geht dann irgendwie nochmal schnell was essen, weil man es den ganzen Tag noch nicht geschafft hat und Freddy ist halt dabei, ne? Der ist halt in der Trage oder in seinem Kinderwagen und dem steht es ja auch frei, dann zu schlafen, aber der findet das natürlich auch spannend, dann neue Leute kennenzulernen, so wie dich.
Und, ja, der war ja so lieb, er saß auf meinem Schoß und dann, das ist natürlich auch alles, glaube ich, sehr abenteuerlich für so einen kleinen Mann, dann kommt der wieder rein.
Hast du ihn nicht sogar an der Pommes kosten lassen? Nee, warte mal, irgendwas hat er doch... Brot.
Ja, mit Brot habe ich auch eine gute Erfahrung bei Verräter gehabt. Also bei der Verräter-Show, ja, da ging es auch in einer Mission darum, um ein Brot. Also das passt gut. Und dann das erste Stückchen Brot mit Freddy. Also er hat zumindest dran geschleckert.
Ja, genau. Man muss ja aufpassen. Der lernt ja jetzt auch erst dieses Essen und dass er sich daran nicht verschluckt oder wie auch immer. Aber ja, er hat es schön voll gesapscht. Und aber ich glaube, es hat ihm geschmeckt. Also wer mag kein Brot? Aber was war bei Verrätern mit dem Brot? Erzähl mal kurz.
Da gab es eine Mission, das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Da sollten wir quasi im Team mitten in Frankreich dann 2 unserer Mitspieler befreien aus einem Turm. Das war Vincent Groß und Shermin Charivard. Und dann haben wir immer so, also die haben quasi von ihrer Zentrale so Morsezeichen gesendet und unsere Teammitglieder mussten uns dann eine SMS schicken, wo wir quasi den Schlüssel finden, um dieses Verlies zu öffnen. Okay. Und da sind wir wirklich 2 Stunden durch Frankreich gefahren mit Kompass und dann war halt, die Mission lautete dann, geh in den Bäcker und frag nach Brot. Jedenfalls stand es auf dem Handy und so war halt die SMS, aber die haben das anscheinend falsch verstanden. Und ich bin in den Bäcker gestürmt, da gibt es ein ganz lustiges Video, ich schicke dir das mal im Anschluss und habe dann wirklich diese Bäckereiverkäuferin angeschrien, wo ist das Brot? Brot! Hamsebrot!
Und Hamsebrot!
Und die
in
hat
Frankreich
mich dann
natürlich
angeguckt.
Hamsebrot?
Hamsebrot?
Vous avez
und es war so witzig und Marielle Ahrens, die war mit dabei und die hat mich dann so geschüttelt. Anna, jetzt komm mal wieder zur Ruhe. Wir sind hier nicht im Märchen, hat sie gesagt. Und, aber ich habe mich halt so in diese Mission reingesteigert und zum Schluss kam halt raus, ich habe dann tatsächlich einen Brotleib mitgenommen und bin dann wieder raus zum Van und zum Schluss war es einfach, es hatte gar nichts mit dem Brot zu tun. Wir sollten eigentlich im Bäcker nach dem Weg fragen und nicht nach dem Brot. Aber gut, das war halt, aber das war so witzig und
Baguetteböden, habe ich gesagt. Nee, Baguetteböden.
Na genau. Und das war aber halt wirklich so lustig, weil irgendwie haben alle darüber gesprochen nach der Sendung und da gab es so witzige TikTok-Videos, wo dann halt Leute gesagt haben, okay, so gehe ich sonntags auch zum Bäcker und so, weil ich bin da reingestürmt, Hansebrot, Brot! Und habe mir dann einfach dieses Brot genommen, ohne zu bezahlen auch noch. Also es tat mir wahnsinnig leid. Ich glaube, die Produktion hat sich dann entschuldigt und ich bin halt wieder zurück und war halt fest der Überzeugung, dass wir dieses Brot quasi in das Verlies bringen sollten für Vincent und Shermin. Aber es war nicht so, aber die Mission haben wir trotzdem gewonnen, by the way. Also,
ich glaube, ich muss mir das alles nochmal angucken. Ist das auch dann mit in der Folge gelandet? Oder?
Ja, natürlich. Und das war auch wirklich der Aufhänger in der Folge. Und Marielle Ahrens lacht heute noch darüber. Und ab und zu schicke ich ihr einfach so eine WhatsApp so, Hamsebrot!
Hamsebrot!
Ich schicke dir das auf jeden Fall später. Das ist sehr amüsant, das zu sehen, wie ich da in den Bäcker gestürmt bin.
Es klingt wirklich sehr lustig, vor allem wenn du es halt so erzählst und man sich auch noch vorstellt, dass du da halt in Frankreich bist. Aber du hast Französisch dabei gesprochen oder Englisch, oder?
Also ich habe erstmal total Deutsch gesprochen. Nein, also ich bin da rein, weil ich ja so in meinem Film war und ich gedacht habe, dass die Bäckerin, also dass die Verkäuferin gebrieft ist vom Team, weil ja auch noch die Kameramänner hinterher. Und ich habe einfach nur gesagt, hallo, haben Sie Brot? Und dann nicht irgendwie Baguette oder ich meine, ne, mein Französisch hält sich dann auch in Grenzen. Gut, Baguette hätte ich schon noch rausgebracht. Aber das war halt so, so witzig. Und tatsächlich haben mir dann auch Fans bei den Auftritten so ein Brotleib und ja, also wie gesagt, Brot.
Immerhin deshalb, bist du nicht hungrig ins Bett gegangen wahrscheinlich.
Nee, weil ich habe dann wirklich das Brot auch im Van vor lauter Stress dann auch angeknabbert und das war total witzig. Also
ja, natürlich.
Die Folge musste mal irgendwie verlinken oder so dann mit Hamsebrot, damit man weiß, über was wir gerade sprechen hier.
Auf jeden Fall, das ist wirklich das ist, super. Vor allem aber auch gerade dieses, auf Französisch heißt ja Brot Pain, also P-A-I-N, ne?
Pain. Ja.
Mhm. Und witzigerweise hatte ich vor kurzem auch mit Steffen, meinem Freund, hier so eine kleine Begegnung mit dem Brot, mit dem Pain au Chocolat, das Brot aus Schokolade. Mhm. Und im Englischen ist ja Pain, wird genauso geschrieben, P-A-I-N, glaube ich, ne?
Ja.
Ist der Schmerz. Mhm. Und dann meint er so, dann will ich mal gucken, ob die Schokolade wirklich auch so wehtut, aus Scherz, so zum, zum Brotverkäufer da oder zum, ne, zum Kaffeeverkäufer. Und ich dachte so, hä, was meint er denn damit? Und dann sind wir gegangen. Ich so, hä, was war denn das gerade? Er so, naja, Pain au Chocolat, hier Schmerz aus Schokolade. Und ich so, nee, es ist Pain au Chocolat, es ist Brot aus Schokolade.
Also, der Schokoladenschmerz.
Ja, es ist,
das ist auch witzig.
Es ist wirklich, also mit Brot kann man da schon viele Verstrickungen haben, ne?
Ja, oder eine Stulle, wie man sagt
eine
im Osten. Eine schöne Stulle.
Ganz genau, schmierst du eine Schnitte.
Eine Schnitte ist auch gut. Ich Schnitte, Brot.
Ich hätte auch überlegt, diesen Podcast hätte ich auch Ostschnitte nennen können. Ne? Ich meine, Schnitte war auch immer sowas Witziges oder also so, ne, sowas mit dem Augenzwinkern, so, ey, guck mal hier, Schnitte. Wie geht's dir? Ja, genau, das ist richtige Schnitte.
Richtig, saftige Schnitte.
Ja, aber auch zu Frauen hat man das ja ganz gerne lapidar gesagt, ne?
Für
Haare. Und deshalb dachte ich aber, Ostbrosche fand ich aber noch besser als Schnitte. Kennst du das Wort überhaupt, Brosche?
Also eine Brosche, also Ostbrosche, ja, sowieso eine Brosche, klar. Das ist ja auch wirklich so ein, das ist immer so süß, wenn ich mit meinem Freund, der ja aus Österreich kommt, der ja dann, wir müssen immer schon gucken, Deutsch, also die Sprachbarriere teilweise deutsch-österreichisch.
Die ist ganz schwierig.
Weil die ist wirklich schwierig und ich war zum Beispiel letztens in der Metzgerei in Österreich und sag so, ja, ich hätte gern 500 Gramm Gehacktes. Na, was, das haben wir nicht. Ja doch, 500 Gramm Gehacktes, ich bin doch hier beim Metzger. Oder haben Sie Hackepeter? Und dann heißt es ja echt, verschiert's.
Haben Sie Brot oder haben Sie Hackepeter?
Haben Sie Hackepeter? So ein schönes Hackepeter-Brötchen mit Zwiebeln drauf. Aber das ist echt witzig, herrlich, dass da wirklich ganz andere Worte gibt. Ne?
Ja, total, also, aber du weißt ja, aus Hacke Peter wird?
Nee.
Kacke später.
Okay, das kenne ich noch nicht.
Oh Gott, wir sind schon ganz tief angekommen.
Tief im Thema sozusagen,
also genau, nicht mal 10 Minuten und schon richtig schlechte Ostsprüche hier am Start. Gut, das wird eine tolle Folge, glaube ich. Ganz kurz nochmal für alle, die das vielleicht gar nicht gesehen haben, die Verräter. Jetzt haben wir schon so viel darüber gesprochen. Mhm. Verräter ist eine Sendung auf RTL gewesen, wo du mitgemacht hast. Und da ging es darum, quasi ein Mystery-Spiel eigentlich. Ne?
Man war also Reality Crime quasi, ein ganz neues Format, welches schon international ganz große Erfolge gefeiert hat und ursprünglich aus den Niederlanden kommt und das halt da ein absoluter Straßenfeger ist. Vielleicht kann man es besser erklären, das Spiel Werwolf.
Genau, ich wollte gerade sagen, sowas hat man doch früher auf dem Kindergeburtstag gespielt, ne? Werwolf hieß das, genau.
Werwolf und das halt wirklich in Frankreich mit 16 prominenten Teilnehmern und dann halt wirklich in real life. Eben 3 Verräter wurden von Sonja Zietlow bestimmt und die 13 Loyalen müssen am Ende die Verräter enttarnen.
Ja.
Und die Verräter müssen natürlich dafür sorgen, dass die Fassade aufrecht erhalten bleibt und dass sie zum Schluss halt die Loyalen im Prinzip überlisten und von sich halt ablenken. Und dann gab es auch sogenannte, das klingt so schlimm, es wurde gemordet, es wurde verbannt.
Ja.
Und das war wirklich dieses Jahr ein Riesenerfolg bei RTL und kam zur Primetime dann immer jeden Mittwoch, 6 Wochen lang. Mhm. Und das war wirklich mal was ganz, ganz anderes. Und ich durfte ja gemeinsam mit Vincent Groß dann auch noch gewinnen.
Ja, also aber das der war nicht cool. Von Anfang an Verräter, ne? Weil ich habe ein oder zwei Folgen zwischendurch mal gesehen, fand es auch mega spannend, war dann aber wieder irgendwie zeitlich woanders und habe dann nicht weitergeguckt. Aber ich muss ja jetzt nochmal dann reinschauen, wegen Haben Sie Brot mindestens.
Ja.
Und was ich auch nicht verstanden habe, wieso Vincent auf einmal dann Verräter war, weil am Anfang die erste Folge, die ich glaube ich noch geguckt habe, da warst du mit zwei anderen Verrätern am Start. Was ist aus denen geworden? Was war da los?
Es war in der Tat so, dass wir ja alle nicht wussten, also die 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wussten nicht, was kommt auf uns zu. Wir haben natürlich die Folgen gesehen aus der ganzen Welt, aber es ist natürlich nochmal was anderes. Und wir haben am ersten Abend halt so Augenbinden auf den Augen gehabt und wussten nicht, wer die Verräter sind, die eben dann per Druck auf den Rücken von Sonja Zietlow halt mit spannender Musik dann halt für sich wussten, okay, ich bin Verräter. Und ab dieser Sekunde...
Wie war das Gefühl? Sag mal, als sie dich angetippt hat, war das so scheiße oder hoppala oder...
Ja, man hat halt die ganze Zeit vorher in den Interviews auch noch gesagt, möchte man lieber Verräter oder halt loyaler sein, als es noch nicht klar war. Und ich wollte also tatsächlich gerne Verräter sein, weil ich es wahnsinnig spannend finde und ich auch das Gefühl hatte, dass du als Verräter das Spiel ein bisschen besser im Blick hast. Und als es dann aber wirklich so war und ich halt um meine Rolle quasi Bescheid wusste, war das halt so eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ich wusste gar nicht, soll ich mich jetzt freuen? Soll ich jetzt lachen? Soll ich jetzt traurig gucken? Du bist halt ab dieser Sekunde in deinem Film so drin und versuchst halt nicht aufzufliegen. Und ich hatte dann halt noch zwei Verräterkollegen, die ich dann an dem ersten Abend bei der sogenannten Konklave kennengelernt habe. Das war Florian Fitz, der Schauspieler, und Jalil, ein Rapper aus Berlin. Und wir waren halt am Anfang zu dritt. Und die Spielregeln besagen, dass man die eigenen Verräterkollegen nicht ermorden kann, darf, aber du darfst sie am runden Tisch verbannen. Und in der Zeit, also über diese 14 Tage, waren halt beide meiner Verräterkollegen irgendwann verbannt. Und ich war dann ganz alleine da.
Weil
und
du
dann
sie verbannt hast, oder?
Na, weil der Rest der Gruppe, also klar, ich habe dann auch am runden Tisch meinen Senf dazu gegeben. Und jeder durfte dann quasi einen Namen auf einen Zettel schreiben. Und der die meisten Stimmen hatte, musste sich quasi in den Kreis der Wahrheit stellen und musste dann sagen, ich bin loyal oder ich bin ein Verräter. Und das war natürlich für die Gruppe ein schönes Erfolgserlebnis, dass sie relativ schnell auch Verräter entlarvt haben. Mich halt Gott sei Dank nicht. Und ich dann halt alleine. Und das ist halt krass. Ich war dann ganz alleine, nicht aufgeflogen als Verräter. Und dann besagen halt die Spielregeln, wenn nur noch ein Verräter da ist, muss es eine Erpressung geben. Das heißt, ich musste einen anderen Mitspieler oder eine Mitspielerin erpressen.
Womit?
Und wenn die das Angebot, also die muss dann quasi oder er vom Loyalen zum Verräter werden. Und nimmt die Person das Angebot nicht an, wird sie leider ermordet. Also die kommt nicht aus.
Ach so, das ist die Erpressung.
Genau, das ist die Erpressung. Und Vincent war halt für mich von Anfang an, klar, wir sind auch im wahren Leben quasi befreundet. Und ich dachte, okay, wenn einer loyal mir gegenüber ist, dann ist es Vincent. Weil meine anderen Kollegen waren tatsächlich im Spiel nicht loyal. Also auch nicht mir gegenüber und haben auch versucht, meinen Namen zu streuen. Ja. Klar, es ist ein Spiel. Und sind daran aber gescheitert. Also letztendlich hat ja die Loyalität unter den Verrätern dann geklappt, dass wir gewonnen haben. Und das war halt zum Schluss echt super spannend. Und ich glaube, Vincent hat es auch wahnsinnig mitgenommen, weil er ja erst loyal war, der Arme, und musste dann quasi als Verräter ja auch morden. Und
aber ne? Haben die nicht gedacht, Mensch, die beiden Schlager, die stecken noch unter einer Decke?
Naja, das wäre ja schon fast wieder zu auffällig gewesen. Und das war so ein bisschen unser Vorteil, weil wir ja am Anfang gleich zu allen gesagt haben, passt auf, wir sind irgendwie im wahren Leben auch befreundet. Wir haben viel miteinander geredet. Und als dann der Wechsel kam, also Vincent vom Loyalen zum Verräter, das war so ein fließender Übergang. Das ist irgendwie nicht aufgefallen und alle haben dann so überlegt, ja, wer könnte es sein? Ja gut, die zwei Schlagersänger sind es auf keinen Fall. Also die, ne, wir haben ja irgendwie, haben es gesagt, das Schlagerduo, das ist es nicht. Und es war halt für uns, man hat es uns tatsächlich nicht zugetraut. Und man hat mich auch lange im Spiel unterschätzt, was halt für mich total cool war, weil so konnte ich halt lange eigentlich unentdeckt, relativ unentdeckt bleiben.
Witzig, dann habe ich, glaube ich, eine der ersten Folgen gesehen und eine, wo du dann quasi schon so ins Visier gekommen bist. Also da war's, da war Vincent, glaube ich, auch schon an Verräter an deiner Seite. Und da habe ich nur gesehen, dass sich irgendwie immer mehr so gegen dich ausgesprochen haben, ja, so als Verräterin. Ja, ja. Und dann dachte ich so, boah, wie will sie ihren Kopf denn da noch aus der Schlinge ziehen? Ja, also, das wird wahrscheinlich nicht bis zum Ende gut gehen, aber...
Das dachte ich mir zwischenzeitlich auch, aber es hat irgendwie tatsächlich funktioniert und ich habe es halt als von Anfang an als Spiel gesehen und klar, es gehört dazu, dass man ja auch schwindelt, dass man lügt, dass man Strategien entwickelt, wen man dann auch letztendlich verbannt oder ermordet, um eben nicht aufzufliegen, und es ist letztendlich, hatte es mit ganz viel Glück zu tun und mit glücklichen Gegebenheiten, weil oft haben sich die anderen halt so auffällig benommen, dass sie dann eigentlich von alleine schon, ich brauchte gar nicht viel machen, total auffällig waren. Ja. Und wichtig war halt bis zum Schluss einen kühlen Kopf zu bewahren und halt auch nicht verrückt zu werden oder irgendwie halt auf keinen Fall aufzufliegen bis zum Schluss.
Ich sag mal so, irgendwie kommt mir das alles aber auch so ein bisschen, also wir haben das beide nicht mehr erlebt, zum Glück. Ja. Gerade auch, wenn man bedenkt, dass du quasi 92 in Helmstedt geboren bist und ich 87 in Halberstadt. Aber das wäre ja eigentlich auch das perfekte Spiel für den ostdeutschen Stasi-Mitarbeiter gewesen, ne? Oder eigentlich war das ja quasi früher genau die Nummer. Ich weiß nicht, ob du davon vielleicht irgendwas mitgekriegt hast noch so oder vielleicht auch Geschichten von deinen Eltern kennst oder... weil das ist für mich natürlich auch spannend. Deine Eltern waren... Die haben in der DDR gelebt dann?
Meine Mama, ja. Ja. Also meine Mama hat viele, viele Jahre in Roßlau, also Dessau-Roßlau, in Roßlau mit ihrem Ex-Mann gelebt, also über 30 Jahre.
Meinst du, da war einer von denen bei der Stasi und deshalb konntest du das so gut jetzt spielen?
Nein, nein, ich glaube nicht. Also die beiden waren eben, meine Mama, ihr Ex-Mann war halt Automechaniker, meine Mama hat im Kindergarten gearbeitet und ich habe auch zwei tolle Halbgeschwister, die eben auch in Roßlau aufgewachsen sind, und mein Papa kommt tatsächlich aus dem Westen.
Aha.
Und war damals mit seinem Puppentheater, also quasi im Osten auch unterwegs und hat so dann im Prinzip meine Mama kennengelernt und ist dann, also ich tatsächlich dadurch, dass ich 92 geboren bin, ich höre immer nur die Geschichten, aber so richtig, wie das alles verlaufen ist, weiß ich gar nicht. Meine
Geht
Mama
mir ja nicht
hat
mit, anders.
Ja, das ist halt wirklich nur von den Erzählungen.
Aber natürlich bist du ja trotzdem dann von der Ostfrau sozialisiert eigentlich, ne? Also, oder ja, wir haben ja schon so 92 oder ich sag mal so bis zu den 2000ern hatte man schon noch das Gefühl, dass der Osten noch sehr, sehr präsent war, so für mich in meiner Kindheit oder so, oder auch aus Erzählungen und so, ne?
Ja, total. Also meine Mama, die hat natürlich immer Geschichten erzählt, wenn dann mal ein Westpaket kam oder Besuch aus dem Westen.
Ja.
Und die tollen Klamotten auch. Also meine Mama war auch immer schon so eine kleine Modepuppe und hat sich dann gefreut, wenn es eben mal Niki, hat man ja gesagt im Osten, Niki zum T-Shirt, wenn es da mal ein T-Shirt aus dem Westen gab oder eine Jeanshose.
Ja.
Und das sind halt so Erzählungen, wo man, ja, wo ich gespannt zuhöre, aber wo man halt leider gar nicht mitreden kann.
Aber haben die sich vor der Wende kennengelernt, deine Mama und dein Papa, oder... So.
Ja, die haben sich, also die haben sich 91 kennengelernt.
Ah, okay.
Ja.
Oh, auch schnell Nägel mit Köpfen gemacht, ne? Ich kenne mich
total
damit aus.
Ja, wir waren ja nochmal so Nachzügler, also quasi, war für meine Mama dann die zweite Ehe und für meinen Papa auch. Und also, wir waren dann wirklich nochmal die Nachzügler, mein Bruder und ich.
Ja, aber
meine
Mama
war dann schon...
Deine Mama musste dann quasi nicht aus dem Westen fliehen, also wenn
Nein.
Aus dem Osten meine ich so. Ja.
Aus dem Osten, genau. Nee, die musste nicht fliehen, glücklicherweise. Und mein Papa ist dann auch mit seinem Puppentheater wirklich im Osten stationiert gewesen. Und die haben sich dann wirklich seit über 30 Jahren jetzt einen Namen auch in Ostdeutschland gemacht als Puppenspieler und sind auch vorwiegend eigentlich nur im Osten unterwegs. Und somit war meine ganze Kindheit natürlich meine Halberstadt sowieso, war auch immer... Waren wir sehr gerne, aber auch Kroppenstedt, Gröningen, auch der Umkreis von Halberstadt sind wir gerne unterwegs gewesen, aber eben auch Magdeburg, also Sachsen-Anhalt, Sachsen, ich sag mal bis Thüringen. Und das waren so die Grenze eigentlich, wo meine Eltern auch die letzten 30 Jahre dann mit ihrem Theater gastiert haben. Ja.
Total schön. Und irgendwie jetzt halt mit eigenen Kindern merkt man natürlich auch, dass so eine... so ein Puppenspiel oder so haptische Dinge, also irgendwas zum Anfassen, was eben nicht blaues Licht und Bildschirm ist, dass das natürlich auch für Kinder oder also da, wo man als Eltern wirklich dann auch so Wert drauf legt und sich denkt, oh ja, ist eigentlich schön, dass es das noch gibt. Merkst du das oder merken deine Eltern das vielleicht auch, dass da vielleicht gerade auch wie so ein Revival ist oder so? Oder wird es immer schwerer?
Also meine Eltern merken das auf jeden Fall. Die haben natürlich noch diese traditionelle Art des Marionettenspiels. Mhm. Also quasi wirklich auch die Grimms-Märchen natürlich kindgerecht präsentiert und nicht böse.
Oh ja.
Also die merken schon, dass es auch Nachholbedarf gibt. Also auch gerade durch Corona haben ja viele Kinder, die dann damals so 2 waren oder so, die wissen heute gar nicht, was ist denn eigentlich der Kasperle oder was ist ein Märchen. Und da merken sie auf jeden Fall, dass da Nachholbedarf besteht. Aber dass halt die Kinder wirklich gebannt eine Stunde vor diesem schönen Theater sitzen und wie du richtig sagst, dann zählt halt kein Tablet oder irgendwas, sondern die spielen halt wirklich Märchen mit echten Tieren auf der Bühne, mit wunderschönen Bühnenbildern. Ja. Das ist halt auch was pädagogisch Wertvolles, was sie da präsentieren und das kommt wirklich gut an, glücklicherweise. Also die sind jetzt im Weihnachtsmonat wirklich jeden Tag irgendwo in Sachsen-Anhalt, in Sachsen, Thüringen unterwegs. Mhm. Und mein Bruder, der hat die Tradition halt auch übernommen und spielt halt die modernen Stücke. Also dieses ganze Puff Patrol und das alles. Oder Rabe Socke und diese ganzen Kinderstücke. Ja. Und der berichtet auch immer...
Die Eiskönigin.
Ja, so, also genau, alles so, was halt modern ist und wo ich mich teilweise gar nicht so auskenne. Aber er sagt auch, das ist so schön zu sehen, wie einfach die Kinder sich auf das einfach einlassen und vor der Bühne dann eine Stunde alles um sich rum vergessen.
Das glaube ich. Und es hat ja auch was total Nachhaltiges und Schönes, weil ich meine, machen wir uns nichts vor. Wir leben in einer Welt, wo irgendwie ganz, ganz viel passiert und auch viel kritisiert wird und überhaupt und viele Dinge auch wirklich nachvollziehbar kritisiert werden. Ich meine, so ein Zirkus oder so, wo man sich ja schon seit Jahren oder seit jeher fragt, weißt du, muss es sein, dass man irgendwie Tiere in die Manege bringt oder so? Da ist doch so ein Puppentheater wirklich, wenn ich darüber, ich habe mir noch nie so Gedanken darüber gemacht, aber jetzt, wenn wir darüber reden, finde ich das eigentlich total schön, dass es wirklich Menschen gibt, die sich da noch die Mühe machen, da mit Hand und Herz einfach zu spielen. Und also, das halt für Kinder, wie gesagt, ohne Bildschirme, ohne dabei irgendwie auf Kosten von anderen Lebewesen. Das ist total schön.
Das ist so schön, da kriege ich gerade direkt ein bisschen Gänsehaut, weil mein Papa wird nächstes Jahr 80. Also meine Eltern
wirklich?
Meine Mama ist 75.
Aber ich habe euch doch vor 4 Jahren gesehen auf dem Schiff.
Ja, mein Papa, die sehen echt noch tippitoppi aus, was auch der Beruf wahrscheinlich mit sich bringt, dass sie so eine wundervolle Arbeit machen. Mhm. Und ich habe den größten Respekt vor ihrem Beruf. Also gerade heute Morgen, meine Mama schickt mir dann um 6 Uhr oder 5:30 Uhr schon eine WhatsApp. Wir sind jetzt auf dem Weg wieder in die Kita. Und weißt du, die haben da so viel Leidenschaft. Und da geht es gar nicht vorrangig. Ich meine, meine Eltern sind Rentner. Das ist halt mittlerweile einfach nur noch so, die müssen das nicht machen, aber sie machen das einfach gerne. Ja. Und die haben so viel Freude, einfach für die Kinder etwas zu spielen und eben nicht auf Kosten anderer, sondern da blinket auch keine LED-Wall im Hintergrund, sondern es ist wirklich so eine altmodische, schöne Marionettenbühne. Das sind klassische Figuren. Das ist ein wunderschönes Bühnenbild und das ist für die einfach alles. Das ist ihr Leben und die könnten sich das nicht anders vorstellen. Und mein Papa macht das seit über 60 Jahren. Der hat noch nie was anderes gemacht. Wahnsinn. Und hat meine Mama dann damals so mit in den Bann gezogen und sie ist auch seit 30 Jahren Puppenspielerin. Und das ist wirklich was Tolles und ich bin sehr dankbar, dass ich aus so einer tollen Familie entstamme und ich glaube, da konnte ich auch ganz viel mitnehmen für meinen jetzigen Beruf.
Ja, also ich habe mir da echt noch nie so viel Gedanken drüber gemacht wie jetzt in unserem Gespräch und ich finde das auch total schön, weil man denkt immer so, ja, Puppentheater, Marionetten, wie auch immer. Das hat natürlich, Marionette ist ja auch so ein Wort, was irgendwie gesellschaftlich so ein bisschen negativ besetzt ist, aber wenn man es natürlich mal in diesem Zusammenhang, in dem ganz ursprünglichen sieht, ist das was total Schönes. Und wie kam es dann, dass du eben nicht, also oder obwohl du spielst jetzt auch noch, hast du Marionetten mit auf der Bühne manchmal noch? Oder?
Nein. Also das habe ich leider nicht mehr so, aber natürlich bin ich oft bei meinen Eltern und manchmal dann packt es mich auch. Und ich war zum Beispiel dieses Jahr in Wolmirstedt beim Stadtfest gebucht auf der Bühne und meine Eltern waren auch mit ihrem großen Theatertruck dann da, haben das alles so schön aufgebaut und da hat es mich wirklich gepackt und ich habe gesagt, ich möchte heute mitspielen bei Hänsel und Gretel. Ja. Und mein Freund fand das auch so schön, weil der hatte noch nie Berührungspunkte mit einem Puppentheater. Und der saß da wirklich gebannt eine Stunde in unserem Truck. Und dem kamen zum Schluss fast die Tränen, weil der sagt, also ich habe mir das schon vorstellen können, aber das ist so Schönes, was deine Eltern machen oder was ihr da gerade gemacht habt, das war dem gar nicht bewusst. Und das hat mir dann auch so Spaß gemacht, weil das sind ja doch meine Wurzeln. Und ich glaube, man darf nie vergessen, wo die Wurzeln begraben sind. Und es ist halt einfach Menschen unterhalten, Menschen glücklich machen. Das mache ich jetzt oder darf ich auf der Bühne machen. Mhm. Ich durfte es 18 Jahre lang hinter der Bühne irgendwie da arbeiten. Und ich sehe das als ganz wertvoll an. Und ich glaube, die ganze Erfahrung, die ich dort sammeln durfte, dann auch bei DSDS und die letzten 12 Jahre, das ist unbezahlbar.
Total. Und das hat ja auch so eine Art Selbstbestimmtheit oder also ein sehr großes... Also man braucht wirklich sehr viel Energie und Leidenschaft, ne, um da diese Puppen auch zum Leben zu erwecken. Man ist ja quasi, man gibt ja sein eigenes Leben, seine eigene Energie in diese Puppen, um da wirklich auch was zu spielen und vielleicht auch mehrere Figuren auf einmal darzustellen. Ja. Auf der Bühne bist du mittlerweile, oder?
Ja. Ich glaube schon. Also ich glaube, man ist immer irgendwie in einem Prozess. Also mit 31 zu sagen, ich bin jetzt komplett angekommen und weiß ganz genau, was ich will, das würde ich so nicht unterschreiben. Ich glaube, dass ich halt mittlerweile einfach viel selbstbestimmter bin, was aber auch die letzten Jahre so mit sich gebracht hat, dass ich wirklich mehr zu mir selbst gefunden habe. Das auf jeden Fall. Aber es ist immer noch ein Prozess und man arbeitet immer noch, um dann natürlich noch authentischer zu sein und wirklich das zu machen, was man 100% möchte.
Klar, und auch mit jedem Erfolg, glaube ich, oder auch mit jedem Misserfolg, wächst man ja einfach weiter. Ne? Es ist, ob man jetzt bei der Castingshow erst den Erfolg feiert, angenommen zu sein und unter die letzten 10 zu kommen oder dann natürlich irgendwann vielleicht so der kleine Dämpfer, in Anführungsstrichen, dass man eben nicht gewonnen hat oder so. Ja. Es dann aber zu schätzen wissen, dabei zu sein, nicht aufzugeben, weiterzugehen. Wissen wir, glaube ich, da wissen wir beide, wovon wir reden.
Ja, auf jeden Fall.
Und das ist einfach total schön, da auch zu wissen, man ist ja nicht alleine, ne?
Das geht jedem, glaube ich, gleich. Ich meine, es gibt ganz viele Menschen, die bei einer Castingshow waren und die das vielleicht auch negativ betrachten, rückblickend. Ich muss echt sagen, also von meiner Sicht aus, es war eine krasse Zeit und ohne DSDS würde ich wahrscheinlich heute hier nicht mit dir diesen Podcast aufnehmen, weil es schon einfach meine Anfänge waren und die waren natürlich gleich der Sprung ins eiskalte Wasser mit gerade mal 17 Jahren.
Ich war mit 16 bei Star Search. Das ist,
oh Gott!
Das ist genau gleich. Ja, aber DSDS war aber noch härter. Also das war
DSDS war schon sehr speziell und sehr krass, aber ich glaube, dass mich dieser kindliche Leichtsinn eigentlich, und ich war wirklich mit 17 noch relativ kindisch, zwar nicht von der Optik, aber so vom Denken her, weil ich natürlich 17 Jahre zuvor einfach mit meinen Eltern durch Deutschland getourt bin und ich hatte wenig Kontakt zur Außenwelt. Also im Prinzip, wir haben für unser Beruf gelebt.
Nennen wir es mal nicht, vielleicht ersetzen wir kindisch durch idealistisch. Das finde ich vielleicht irgendwie. Ich glaube, du hattest einfach eine wunderschöne Kindheit, die so idealistisch und auch vielleicht ein bisschen naiv war, ne? So,
ja, also, total.
Und das ist doch total. Auch eigentlich nichts Schlimmes, also gutgläubig oder also so gut gelaunt durch die Welt zu gehen, weil so habe ich dich auch wahrgenommen.
Ja, und das wird aber, und das war halt für mich sehr schnell ein Dämpfer, auch bei DSDS, als ich gemerkt habe, dass ich halt mit meinem kindlichen, naiven, wie auch immer, Dasein, dass das auch anecken kann oder dass Leute das einfach falsch aufnehmen und oder das einem gar nicht so glauben wollten. Also viele haben gedacht, dass das irgendwie eine PR-Geschichte ist, dass ich halt gar nicht Puppenspielerin bin, dass ich, das war ja auch damals so, ich hatte ja bis 18 Jahren auch noch keinen Freund und so, weil das einfach gar nicht möglich war und Leute, die sich da gar nicht reinversetzen konnten, die haben natürlich erstmal mir das gar nicht abgenommen und das kannte ich halt 17 Jahre vorher gar nicht, weil ich immer so offen und so, ne, sehr behütet aufgewachsen bin und das war halt echt eben eine krasse Zeit, dann so schnell auch erwachsen irgendwo zu werden und dann auch so seinen Weg zu gehen, weil, wie du sagst, auch Niederlagen, das kannte ich bis dato gar nicht so, weil es auch nicht meine Absicht war, zu DSDS zu gehen und der große Star zu werden, sondern ich habe einfach gerne gesungen, bin da wirklich auch so an die Sache rangegangen, okay, ich bewerbe mich jetzt mal da und es hat halt gut geklappt und es ging immer weiter, aber ich war halt nicht vorbereitet darauf. Überhaupt nicht.
Ja, aber das macht es ja am Ende irgendwie dann auch spannend. Ich bin gerade finde es gerade krass, wie schnell die Zeit vergangen ist, wenn du sagst, du warst 17, jetzt bist du 31. Mhm. Ist das 14 Jahre schon her?
Ja.
Ja,
Wahnsinn. Ich bin dann dort 18 geworden, also habe quasi meinen 18. Geburtstag auch bei DSDS in Köln damals gefeiert. Mhm. Und ja, darf eben seitdem tatsächlich Musik machen und meine Leidenschaft, was ja wirklich früher total im Privaten war. Also ich habe meine Gesangsanlage gehabt in meinem schönen Wohnwagen und habe dann halt jeden Tag getrellert nach den Puppenspielaufführungen. Und ja.
Wie war das mit Schule bei dir?
Jede Woche eine andere Schule.
Ach wirklich?
Also ja, ich habe fast 400 verschiedene Schulen besucht.
Dein Ernst?
Ja.
400 Schulen?
Ja, jede Woche eine andere. Das kann man sich heute, das kann ich mir selbst gar nicht mehr vorstellen, wie das war. Ich weiß einfach nur, wenn man das nicht anders kennt, war das völlig normal. Für mich waren Leute eher seltsam, die halt immer zur gleichen Schule gehen, die immer das Gleiche erleben. Und ich habe halt jeden Montag einen Schulwechsel gehabt.
Krass.
Gut, manchmal waren es auch 2 Wochen, wenn wir länger an einem Ort waren. Aber es war wirklich eine aufregende Zeit und man hat so viele Menschen kennengelernt.
Krass.
Und trotzdem hatte man ja nie diese feste Bindung zu den Menschen, weil man immer wieder weiter, ne, gezogen ist und durch die Aufführungen ja heute würde man sagen Tournee, Tourneeleben. Und damals war das halt, das war halt unser Leben und wir hatten dann unser Winterquartier, unsere Station, wo wir dann auch einen festen Wohnsitz haben, aber halt unterm Jahr waren wir immer auf Tournee und ich kenne es nicht anders und es ist nahtlos übergegangen in die Musik und dann war man halt musikalisch auf Tournee. Krass. Und ja.
Und ihr wart aber immer im Osten unterwegs?
Ja, vorwiegend. Also wir waren dann mal so Gifhorn, irgendwie gerade so ein bisschen Hannover
hinter
rein.
Hinter der Grenze, ja.
Genau, aber wir haben dann schnell gemerkt, auch meine Familie, dass wir uns wirklich einfach im Osten wohler fühlen und dass die Menschen das Puppenspiel dort auch offener annehmen. Ja. Jedenfalls war es für unser Unternehmen so. Und wir dann natürlich gerade die ganzen Städte, Tangermünde, Tangerhütte, also diese ganzen kleinen Orte oder Salzwedel, eben auch Halberstadt, da haben die Leute sich dann schon gefreut, wenn Wojtschaks Puppentheater wieder auf dem Festplatz groß aufgebaut hat. Da haben wir unser Stammpublikum gehabt. Und sobald es irgendwie so schrittweise in den Westen ging, war es wirklich schwieriger, da die Leute dann zu erreichen.
Ja, klar, die waren ja auch schon irgendwie alle auf Kino und weiß ich nicht, was es da gab. Ne? Es ist natürlich, da gab es andere Möglichkeiten.
Ja, da gab es mal so eine Situation, da waren wir, ich weiß gar nicht mehr wo, dann standen wirklich Leute davor, Marionettentheater, was ist das eigentlich? Also die, hat das einfach gemerkt, dann kamen wirklich Muttis in die Vorstellung und na klar, ich habe dann auch mal Popcorn verkauft und Zuckerwatte und dann war das wirklich schon vor Jahren so, ja, welche Inhaltsstoffe und wie viel Zucker ist da drin? Und
wirklich?
Wo, ja, also das haben wir im Westen immer ganz vermehrt gemerkt, dass da einfach ganz andere Fragen aufkamen oder ja, und das war einfach im Osten irgendwie gefühlt. Ja, da gibt es eine Zuckerwatte, Popcorn.
Oh, endlich! Popcorn.
Endlich ist das Puppentheater da. Und da war es einfach gefühlt einfach ein bisschen offener alles. Und deshalb waren wir auch wirklich 99% auch in Ostdeutschland unterwegs. Und meine Eltern sind ja eben heute immer noch in Dessau stationiert und sind jetzt auch im Dezember überwiegend nur in Sachsen-Anhalt.
Ja gut, aber ich denke mal so, wenn du jetzt über die ostdeutschen, also die ehemalige ostdeutsche Grenze hinausgehst, dann musst du ja nur veganes Popcorn dran schreiben und
richtig, wahrscheinlich heute ist
Zucker,
es so,
Zuckerwatte kalorienfrei oder so oder mit Kokosblütenzucker. dann hast du alle Muttis im Prenzlauer Berg am Start in Berlin. Ne?
Auf alle Fälle, genau.
Da kannst du, glaube ich, den Mauerpark mit voll machen.
Ja, wäre eine Idee.
Sag deinen Eltern liebe Grüße. Veganes Popcorn.
Ich glaube, das verstehen meine Eltern gar nicht mehr, weil die sind da so einfach gebacken.
Ich versuche es aber auch bei meiner Oma, die hat ja noch eine Gaststätte in Sachsen-Anhalt.
Okay.
In der Nähe von Halberstadt. Und da sage ich meiner Mutter auch immer, Mama, du musst Hafermilch jetzt mit auf die Karte nehmen. Der Kaffee muss mit Hafermilch getrunken werden.
Unbedingt.
Apropos Kaffee, du hast ja vorhin vor unserer Aufnahme auch noch einen Kaffee gemacht. Wie trinkst du deinen Kaffee?
Ich trinke jetzt mal ein Schlückchen.
Wie trinkst du ihn?
Schwarz. Tatsächlich gerne. Oder wenn, ich oute mich auch, also jetzt nicht, weil ich bin keine Veganerin, aber wenn es eine Hafermilch gibt, nehme ich tatsächlich die, weil es einfach besser vertrage. Ganz einfach.
Ja, du, ich stehe auch dazu. Ich habe mich von dem Argument überzeugen lassen bei der Hafermilch oder so bei dem Gegenargument, gegen normale Milch, dass es eben halt irgendwie Muttermilch von der Kuh ist, die eigentlich fürs Kälbchen ist und dass es quasi ja irgendwie rangezogen wird. Deshalb denke ich mir so, ja okay, ich sehe den Punkt und deshalb kann ich irgendwie gut und gerne auf Milch verzichten. Manchmal bei Eis muss ich eine Ausnahme machen. Denke ich mir dann, ja okay, danke liebe Kuh.
Gibt's aber mittlerweile tatsächlich auch schon. Wir waren letztens, wo waren wir denn da? In Dresden, genau. Ja. Da gab's so eine wunderbare Eisdiele und die hatten so ein ganz schokoladiges, veganes Eis und das war so lecker.
In Magdeburg also, auch.
Echt, ja? Mit 70% Kakao Gott, und es war so lecker. Und da habe ich echt gesagt, es schmeckt sogar. Ja, genau, so ein Schokoladensorbet.
Oh, wenn es jetzt gerade nicht so kalt draußen wäre, dann würde ich jetzt auch ein Schokoladensorbet essen.
Jetzt
oh.
ist es eher die heiße Schokolade.
Ja, aber witzig, ich habe meinen Kaffee nämlich bis vor kurzem auch wirklich immer schwarz getrunken. Meine Oma trinkt ihn schwarz, meine Mutter trinkt ihn schwarz, mein Vater. Also irgendwie maximal irgendwie, dass sie da einen Schluck irgendwie Zucker reingemacht haben oder so.
Ja, oder im Osten Kaffeeweißer. Das ist ja auch so ein bisschen, ne?
Oh Gott.
Das ist Kaffee. Meine Tante, die trinkt das bis heute nur mit Kaffeeweißer.
Milchpulver. Würde man dann so sagen. Gezuckertes Milchpulver ist Kaffeeweißer. Das ist Wahnsinn. Ja. Nee, ja, das ist praktisch. Kann nicht schlecht werden, ne?
Stimmt auch wieder, ja. Das hält sich ewig. No, hat nichts.
Aber hast du noch viel Verwandtschaft im Osten? Also Dessau, Roßlau bist du da noch?
Meine Mama, die hat tatsächlich 12 Geschwister.
Wie bitte?
Ja, und keine Halbgeschwister darunter, sind wirklich 13 Kinder. Das war ja ganz, ganz früher. Ich meine, die älteste Schwester ist mittlerweile 87. Toi, 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 alle leben noch. Und das war ja, früher gab es halt keinen Fernseher und kein Instagram. die Oma, ne? So.
Und deshalb bumsen wir heute weniger, ne? Weil wir so.
Entschuldige mal. Ja, du, also Fernsehen im Schlafzimmer ist immer definitiv ein Liebeskiller. Und du bringst es auf den Punkt. Aber ja, das ist halt so. Und die wohnen eigentlich alle, nicht nur eigentlich, die wohnen alle im Osten. Also Zerbst, Magdeburg, Dessau, Roßlau.
Das lag an den Verhütungsmethoden. Aber gut, nee, klar, es war die Langeweile.
Auch. Alles irgendwo. Es war. Früher war das ja völlig normal. Irgendwie 4 Kinder, 6 Kinder.
Ja.
Ja.
Eine meiner besten Freundinnen ist gerade mit dem 6. Kind schwanger. Ich finde es immer wieder toll und beachtlich, weil ich finde es so schön, dass so viel Leben in der Bude. Und man muss halt auch dazu sagen, alle 6 sind von einem Vater.
Das ist ja heute auch, muss man sagen. Das ist nicht selbstverständlich.
Eben darum, ne? Da macht man da wirklich, da kommt die Konfettikanone und der große Beifall wird ausgepackt, wenn ich davon erzähle und dann so, was wirklich alle von einem Vater? 6 Kinder, wie machen die das? Ja, das, ich habe sie irgendwann mal gefragt nach dem 3. und sie meinte, mit Liebe, Linda, mit Liebe. Jedes
ganz
Kind mit Liebe.
Ja.
Ich dachte so, und das macht auch Sinn. Und bei ihr ist wirklich so viel Liebe im Haus. Ich habe ein Video bei ihr gedreht, das Mach mal laut Video. Es hätte irgendwie nicht besser passen können. Weil da ist es ist natürlich ein lautes Haus, aber halt auch ein sehr, sehr liebevolles Haus. Und dann fällt es auch nicht auf, da fällt es überhaupt nicht auf, wenn man beim Videodreh die Spaghetti-Schlacht macht und
Spaghetti. Das glaube ich, das ist, da steht wahrscheinlich sehr authentisch, steht wahrscheinlich öfter an der Tagesordnung.
Voll, aber es macht echt richtig Spaß. Das ist, keine Ahnung, du weißt es selber, mit Kindern zu arbeiten ist ja auch einfach total schön. Mit Kindern zu leben macht es irgendwie auch nochmal alles reicher und bunter, finde ich. Also zumindest für mich gerade ist es einfach ein total schönes Dasein. Und auch wenn wir jetzt unterwegs sind auf der Bühne, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man Kinder im Publikum sieht, auch das war immer so ein Ding, wenn ich früher auf Konzerten war, war ich immer diejenige, die sich gefreut hat, auf die Bühne zu kommen. Und jetzt ist man selber auf der Bühne und holt Kinder nach oben, die total den Momente auch irgendwie genießen oder das spannend finden oder so. Wie ist es bei dir?
Kinder ist, erstmal ist es das ehrlichste Publikum.
Habe ich auch immer gesagt, das ist Wahnsinn.
Das ist, die stehen dann vor der Bühne. Ich hatte jetzt gerade auf dem Weihnachtsmarkt vor ein paar Wochen einen Auftritt. In NRW gab es ja schon Ende November den ersten Weihnachtsmarkt in Essen-Steele.
Ja, Ende Oktober oder Ende November?
Nee. Ende November, sorry, genau. Ende November, das war, jetzt muss ich überlegen, nee, war das Ende Oktober? Das war kurz nach meinem, das war Anfang November.
Ja, genau, in Berlin fangen die Weihnachtsmärkte auch meistens schon am 1. November an.
Genau, das war, glaube ich, am 2. oder 3. November.
Da kann man mehr Geld machen, weißt du, hier.
Ja, also das ist da anscheinend völlig normal und wir haben den Weihnachtsmarkt dort und ich durfte das mit eröffnen und es waren ganz viele zuckersüße Kinder vor der Bühne und da waren so Zwillinge, 2 ganz süße Jungs, so 6 oder 7 Und die haben halt Verräter geschaut und die haben mich zum ersten Mal jetzt dann live gesehen und die standen auf der Bühne und dann wurden es immer mehr Kinder. Ich habe die dann auf die Bühne geholt. Die haben dann halt mit mir einfach zusammen ein Lied gesungen und wie du sagst, ich weiß es selbst noch als kleines Kind, wenn wir irgendwo waren, wie schön das und aufregend das war, wenn auf der Bühne irgendein buntes Treiben war und man irgendwie dann da ein Teil sein durfte und die Kinder freuen sich und dann singe ich auch gern das Lied von der Eiskönigin, lass jetzt los und dann habe ich alle Kinder im Sack, in meinem Bann. Ja.
Genau, im Sack.
Dann sagen sie immer gerne, du schaust aus wie Elsa.
Stimmt, so lange blonde Haare, ne?
Ja, wenn ich die dann so schön locke und ja.
Oh Mann.
Die Märchenfee.
Aber wirklich, das bist du ja auch. Irgendwie, ich meine, ja, Schlagersängerinnen sind auch alles irgendwie Märchenfeen, finde ich. Die sind alle...
Ja, wenn das du ist ein Stück heile Welt und dazu stehe ich auch. Also, ich habe das auch mal in einem Interview gesagt, eigentlich sehen wir uns alle irgendwo nach diesem Stück Gall heile Welt, wie man ja auch gern besungen hat. Ja. Und das ist ja letztendlich beim Konzert so. Du versuchst einfach die Leute eine Stunde oder so einfach ein bisschen auf andere Gedanken zu bringen. Die Welt ist sowieso so, es ist verrückt, was alles passiert. Und wenn man dann die Freude hat mit halt ja Texten, die dann doch, nennen wir es vielleicht auch mal kitschig oder zu Herzen gehend, wie auch immer man das benennt. Ich bin stolz, dass ich ja da Menschen so ein bisschen auf andere Gedanken bringen darf. Das erfüllt mich. Und es ist einfach schön, wie Menschen einfach dann dankbar sind oder bei den Autogrammstunden da wirklich gerade auf dem Weihnachtsmarkt in Steele anderthalb Stunden in der Kälte stehen, dann nochmal nach dem Auftritt und sich halt noch ein Selfie abholen oder Autogrammkarte. Und dafür machen wir letztendlich Musik. Es geht darum, Menschen zu erreichen und happy zu machen.
Ja, das stimmt.
Ja.
Dieser frappierende Unterschied zwischen Ost und West, den du gerade noch angesprochen hast, also auch mit dem Puppentheater und so, das hält mir irgendwie noch nach und ich denke die ganze Zeit darüber nach. Wer ist irgendwie, wie viel Osten jetzt im Westen steckt oder andersrum oder dass man halt immer noch eigentlich da, dass deine Eltern quasi immer noch im Osten unterwegs sind. Und auch der Schlager ist ja eher im Osten, oder?
Ja, tatsächlich. Das ist, also wir merken das ja bei den Autogrammstunden, die es ja leider gar nicht mehr so gibt wie früher. Ich meine, da hast du ja auch super viele Geschichten wahrscheinlich zu erzählen. Mit Jens Seidler sind wir ja damals wirklich durch Staßfurt bis hin zu
Bitterfeld.
Und da kannten wir ja auch, gab es immer einen schönen Präsentkorb.
Sehen wir uns
und
nicht in waren, dieser Welt, sehen wir uns in Bitterfeld.
Richtig, und da gab es ja die schönen Bühnen zwischen Bananen und Waschmaschinen. Und es war einfach geil, weil man stand da, man hat irgendwie gesungen und die Fans waren dann halt im Osten schon 2 Stunden vorher, haben die sich ihr Käffchen geholt und saßen dann in der ersten Reihe und das war einfach nach wie vor, es ist ein dankbares Publikum und wenn wir unsere Promotion-Touren stricken, ich war gerade tatsächlich in diesem Jahr wieder zum Best-of-Album in verschiedenen Einkaufszentren und es wird ja auch von manchen Leuten so ein bisschen abgewertet oder ja, jetzt singen die da irgendwo im Einkaufscenter. Aber ich kann nur für mich sagen, dass ich das total liebe nach wie vor, wenn man da irgendwo 3, 4 Lieder singt und seine CD mitbringt. Die Menschen holen sich auch noch diese CD, das muss man ja auch dazu sagen. Ist ja keine Selbstverständlichkeit mehr. Aber da waren wir auch 90% wirklich im Osten unterwegs und haben total viele, viele Leute, das war im Hochsommer, also es war auf jeden Fall heiß, es war im September, es waren gerade diese Hitzewelle und wir hatten in den Zentren wirklich teilweise 35 Grad und da waren trotzdem hunderte Leute, die dann irgendwie kamen und ja, das habe ich im Osten dann ganz stark gemerkt, dass da dann auch auf jeden Fall mehr Leute waren als im Westen irgendwie, die sich zumindest mehr gefreut haben auf das Ganze. Und
total, ja, das ist schon so eine Kultur da irgendwie. Ne? Es gibt ja wirklich auch so eine feste Kundschaft, würde ich mal sagen. Oder mir fällt kein besseres Wort dafür ein. Aber Anna, let's face it, wir haben beide mit Sicherheit ein oder mindestens 2 Autogrammstunden gehabt, wo wir gedacht haben, warum? Warum?
Ja, natürlich. Du stellst einmal alles kurz in Frage.
Total. Und du denkst dir, 3 Leute? Ernsthaft?
Ja.
Wirklich?
Das gab's auch, ja.
Aber ja, also genau. Und es ist so, und auch, also selbst nach der größten TV-Kampagne oder irgendwas, keine Ahnung, warst am Abend davor bei Markus Lanz und am nächsten Tag sitzt du halt in, wo auch immer, ich brauche auch gar keinen Namen nennen, aber und dann sitzt du da und denkst dir, so im im verrauchten Real-Mitarbeiterstübchen hinten.
Mit belegten Brötchen?
Mit belegten Brötchen, genau. Und halbwarmen, lauwarmem Filterkaffee. Gehst raus und dann sitzen da wirklich 4 Leute. Mhm. Und du denkst dir, okay, the show must go on.
Du,
let's do it.
Uns,
aber ja, die 4 sind da, die haben die sich auf da den Weg gemacht, die wissen das zu schätzen. Also ja, tue ich das nur für die. Und es ist der beste Auftritt, den ich jemals gemacht habe. Und man macht sich sowas vor, aber am Ende denkst du dir auch so, ja, okay, und ich bin froh, dass ich es nicht abgebrochen habe, weil es wäre eine Art von nicht wertschätzen, dass diese 4 Leute sich auf den Weg gemacht haben.
Die beste,
oder?
Schule. Das ist ja die beste Schule. Und wie du sagst, das ist manchmal, man hat es ja dann auch immer so in Frage gestellt, woran hat es hier gelegen, dass dann nur 12 Leute kommen und irgendwie gestern noch 800 kamen. Also natürlich, das ist aber wirklich dieses, und das sehe ich auch heute auch oft bei jungen Künstlerinnen und Künstlern, die mich dann, das fühle ich mich immer ganz geehrt, wenn die mich dann auch mal fragen, oder wie war es so für dich die letzten Jahre? Und dann sage ich immer, hey Leute, dieses sogenannte, ich nenne es jetzt mal ganz banal, Dreckfressen.
Ja,
und wirklich
im Kopf gehabt, ja.
Ja, Ochsentour, das hat mich zumindest, das war für mich ganz, ganz wichtig, weil es einen auch immer wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückbringt. Und
voll,
du einfach lernst, da dich auch irgendwo durchzukämpfen. Und wenn du es schaffst, das habe ich mir immer gedacht, wenn dann halt 6 Leute da stehen und du das irgendwie schaffst, den Leuten deine Musik so zu präsentieren, dass 4 davon im besten Fall noch das Album mitnehmen, dann ist es doch super, weil diese 6 Leute, die da stehen, die sehen das gar nicht, wie wir als Künstler, dass da nur 5 um sie rumstehen, sondern die freuen sich einfach. Und ich muss echt sagen, und da bin ich wirklich ehrlich, 3 Leute, das gab es jetzt nicht, aber es gab dann doch, wo du eben, ist relativ überschaubar, zumindest 15 oder so.
Ja, wahrscheinlich.
Dann kamen halt noch die Mitarbeiter raus.
Genau.
Und letztendlich waren es dann doch 50 Leute, weil irgendwie du mit deinem Gesangsauftritt da auch ein paar Leute anziehst.
Ja.
Aber ich habe es jedes Jahr wieder gemacht, auch wenn man dann doch am Ende gesagt hat, mache ich irgendwie nie wieder.
Nö, das habe ich auch nicht gesagt, aber es war am Ende so, ich war dann sogar noch so, dass ich mir dachte, selbst wenn von den 6 irgendwie keiner die CD mitgenommen hat, dann dachte ich mir, die hatten aber wenigstens einen guten Tag. Okay, alles klar.
Das auf jeden Fall und für die, aber es war halt, das Lustige war aber wirklich, wenn weniger Leute waren, hat man tendenziell mehr CDs verkauft, als wenn total viele waren, weil die das einfach so genossen haben, dieses Persönliche, dass man das eben macht. Und ich denke, das ist wahrscheinlich auch für dich auch jahrelang auch irgendwo ein Aushängeschild gewesen. Man kommt aus dem Osten, man zieht das durch, man ist nett, man ist nahbar und man macht mit jedem ein Foto. Und das habe ich mir bis heute auch wirklich immer wieder auf die Fahne geschrieben. Das ist für mich selbstverständlich. Gibt ja auch andere Künstler, was man so mitkriegt, die das nicht so gut finden, irgendwie Autogramme zu geben und Fotos. Kann ich persönlich nicht verstehen, weil das für mich einfach unwiderruflich mit diesem Beruf zusammenhängt. Und ich das gerne mache einfach. Und ich finde, das gehört halt einfach dazu. Und sonst würde ich wahrscheinlich nicht so viele Jahre auch Musik machen dürfen, weil einfach die Fans leben oder wir leben für die Fans. Ohne die Fans brauche ich keine Musik machen. Ich kann das für mich machen, klar, aber ohne Menschen, die halt immer wieder kommen zu den Autogrammstunden oder Auftritten, wäre es halt nicht möglich. Und von dem her liebe ich das wirklich, auch das Bad in der Menge oder mal einfach...
Ja,
ein nettes Gespräch mit irgendeinem Fan. Und das war halt im Osten auch immer wirklich, dass dann Leute dir mal 10 Minuten auch kurz ihre Lebensgeschichte erzählen und man das aber wirklich auch aufnimmt und zuhört. Und ja, es ist einfach schön und ich liebe, oder wahrscheinlich du auch, man liebt seinen Beruf einfach. Ich könnte es mir nicht ohne den ganzen Trubel und Trammel vorstellen.
Absolut. Ich hatte auch gerade irgendeinen Gedanken im Kopf, den ich noch dazu loswerden wollte. Aber ich habe es vergessen. Stilldemenz.
Das habe ich auch noch nicht gehört.
Nein, es ist wirklich, wie du sagst, man hat irgendwie, es ist Fluch und Segen an manchen Tagen.
Mhm.
Aber man macht es am Ende, weil man es auch wirklich mag und weil man es liebt und lebt.
Ja.
Ich habe meinen Faden verloren, aber ich habe dir auch einfach gerne zugehört.
Ja, es ist halt die Leidenschaft, eben, die einen auch immer wieder antreibt. Ich meine, wenn ich so auf meine letzten 12 Jahre zurückgucke, Gott sei Dank gab es bei mir eigentlich nie den Zeitpunkt, wo es irgendwie still, also so ein Stillstand. Also ich bin, glaube ich, jemand, ich möchte halt immer irgendwie auch was machen und an mir arbeiten und bin da sehr fleißig, glaube ich auch. Also es ist immer sowas auf jeden Fall. Die anderen um mich rum sagen, Mensch, die Anna, die ist echt unermüdlich und ist immer wieder. Und ich glaube aber, dass das ist eben auch der Antrieb. Wenn das mal weg ist, also quasi dieses Feuer, was da in mir brennt für die Musik und für dieses ganze Business, was, wie du sagst, auch oft nicht leicht ist, dann könnte man das gar nicht so überstehen. Ja.
Es ist halt, wir haben da auch mal drüber gesprochen oder ich habe dir das gesagt und da müssen wir ja gar nicht tiefer drauf eingehen, aber ich finde es an mancher Stelle einfach schade, dass es bestimmte Katalysatoren braucht, obwohl man selber so dafür brennt, man aber immer noch abhängig ist, vielleicht von dem einen oder anderen gut reden oder was auch immer, ohne dass halt die eigene Leistung vielleicht im Vordergrund steht. Ne? Oder dass es dann irgendwie schlecht geredet wird, warum auch immer man jetzt wo ist. Diese Wertung oder Abwertung oder was auch immer, da wünsche ich mir für unser Gesamtes, also für unsere Branche einfach viel weniger Ellenbogen oder dieses Gequatsche dann. Und und jetzt weiß ich auch wieder, was ich eben bei den Autogrammstunden noch sagen wollte. Ich glaube, das war das, was mich ab und zu dann so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat. Ich habe Konzerttourneen gespielt, wo man sich wirklich mit einer Band zusammengesetzt hat und keine Ahnung und sich irgendwie ein Programm überlegt hat und Leute Eintritt bezahlt haben und dann gehst du halt in diese auf diese Promotion-Tour fürs Album, für die Konzerttour oder irgendwas und die Leute haben Konzertrezensionen bei Eventum geschrieben über eine Autogrammstunde, wo man halt 3 Lieder geschrieben hat und da dachte ich halt, oh Gott. Willst du den Unterschied klar machen? Natürlich gehst du da auf die Bühne und gehst da auf die Bühne. Aber also, und Menschen, die halt quasi das im Einkaufszentrum für sich als Konzert wahrnehmen, denen kannst du ja nicht erzählen, aber das ist nicht mein Konzert, das ist, also doch, es ist ein Auftritt und ich gehe auf die Bühne und singe da. Und das war für mich einfach zwischenzeitlich mal so, wo ich dachte, hä? Das können die doch nicht, das ist doch, aber gut, da muss man dann auch irgendwann sagen, hey, da hast du dann halt auch einfach keine Wahl und du musst einfach immer abliefern.
Ja, wir haben ja letztendlich das Publikum, also wir gehen, glaube ich, da strenger mit uns selbst ins Gericht als tatsächlich das Publikum. Ja. Also ich liebe es natürlich auch total, irgendwelche Unplugged-Sachen zu machen oder mit Musikern und so.
Oder halt auf einer schön hergerichteten Bühne in einem Theater, wo die Leute sich auch freuen und abends da hinkommen oder Stadtfest, was auch immer.
Aber das sind halt tatsächlich diese, wie soll ich sagen, man muss da, glaube ich, wirklich unterscheiden, auch wenn das Publikum das in dem Moment, es gibt wirklich Leute, die denken ja auch, wenn du dort auftrittst, dass das die einzige Bühne vielleicht ist, wo man so auftritt. Ja. Und einfach diesen Spagat zu schaffen, ich habe das eigentlich auch immer gerne den Leuten so erklärt, auch dieses Jahr eben, was wir machen und warum wir es machen, weil sich eben nicht jeder das Konzertticket auch leisten kann, weil es einfach Menschen gibt, die eben nicht die 60 Euro haben oder nicht irgendwie weite Wege auf sich nehmen und dann steht man halt irgendwie in Dienstlaken oder Essen oder weiß nicht, wo wir überall waren oder Dessau im Einkaufscenter und man versucht es halt so schön wie möglich, diesen Auftritt zu gestalten, dass es halt den Leuten schon... Das war mir immer wichtig, dass man halt nicht nur 2 Lieder irgendwie dort Vollplayback präsentiert, sondern dass man wirklich 4, 5, 6 Songs aus dem Album wirklich dort singt für die Leute live, obwohl ich teilweise echt dieses Jahr total krank war. Und auch das hat das Publikum verstanden. Ich singe trotzdem mit euch, ich singe live. Und ich glaube, Linda, unterm Strich verstehen die Leute dann schon. Und da haben sie einfach ein einfacheres Denken, was dieser Auftritt, warum man das macht. Und ich glaube, wir selber gehen da manchmal härter ins Gericht und sehen das alles viel schlimmer und... Ja, das Publikum freut sich einfach, dass sie uns sehen und dass sie ein Foto kriegen. Und das ist, glaube ich, da darf man nicht so kompliziert denken.
Absolut, das hast du auf den Punkt gebracht. Ist auch ein schönes Schlusswort, finde ich. Man darf einfach nicht so kompliziert denken, ne?
Nein, also das machen, was einem Spaß macht. Natürlich muss man sich in unserer Branche, glaube ich, auch mal ein bisschen fügen oder beugen. Das gehört halt, ich glaube, das ist in anderen Branchen auch so. Denn letztendlich machen wir ja alle Musik auch fürs Volk. So sehe ich das immer. Und klar höre ich privat auch von Hip-Hop bis, weiß ich nicht, ich höre alles privat. Und trotzdem muss ich mir einfach so klar sagen, dass ich halt den Schlager, den ich auf der Bühne mache, das ist für mich das, was ich liebe. Mhm. Aber ich kann jetzt nicht oder ich möchte mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, nur was ich selbst so toll finde, weil ich ja letztendlich trotzdem für die Menschen Musik machen möchte oder für die Fans, die mich jetzt seit den letzten Jahren einfach begleitet haben. Mhm. Und dann halt einfach zu sehr anders zu sein oder sich immer wieder dann doch neu zu erfinden, ist halt schwierig. Ja, also ich habe großen Respekt vor Leuten, die das tun, aber ich glaube, man darf sich auch selber, sollte man sich auch treu bleiben und nicht immer mit der Masse schwimmen, sondern dann doch eher gegen den Strom, aber dafür eben schon man selbst, aber einfach nicht versuchen, jeden Trend mitzumachen, ne? Ja. Also jede Modeerscheinung mitzunehmen, sondern
manchmal ist ja auch der Antitrend der Trend.
Absolut. Ich meine, bei dir war es ja auch oder jahrelang oder ist es auch einfach diese hausgemachte, schöne, liveige Musik, deine Songs, die sind halt sehr hochwertig und eben, das stelle ich mir nämlich wirklich gerade vor, das ist dann einfach schwierig, wenn du sonst einfach mit einer Band da stehst, dann halt wirklich auf Halbplayback oder so umzusteigen in so einem Einkaufscenter.
Also ich liebe das. Ja. Auch Halbplayback, weil ich bin damit groß geworden. Ich habe mir das ja auch immer angeguckt und wollte auch so sein, wie die Halbplayback Playback auf der Bühne standen. Aber natürlich ist es nochmal was anderes, weil ich bin halt auch so ich liebe das, wenn ich nicht alleine bin und finde es dann einfach schön, wenn ich noch eine Band mit dabei habe. Aber in den letzten Jahren.
Das Bild auch, ne?
Genau, ja. In den letzten Jahren hat sich das ja auch gewandelt. Ich habe immer jetzt einen Musiker mit dabei. Einfach, ja, ich glaube, das ist einfach, damit ich nicht alleine bin. Du kennst das, ihr seid auch gerade immer zu zweit unterwegs. Weil dieses Künstler-Dasein, das macht einen ab und zu schon einsam dann. Finde ich.
100%. Also gerade das Tourneeleben, das habe ich ja viele Jahre miterlebt. Das hat mich wirklich geschockt. Also meine erste große Tournee war 2016. Ja. Und da war ich wirklich das Küken. Und sich dort auch quasi zu etablieren zwischen diesen alteingesessenen Kolleginnen und Kollegen, die dann wirklich auch sehr kritisch auf meine Person geguckt haben. Was will die jetzt hier nach dem Motto? Da habe ich erst mal gesehen, wie krass so eine Tournee mit 60 Tagen einfach ist. Also wie einsam dann doch auch manche Kollegen jeden Abend irgendwie verlassen an der Bar saßen, die irgendwie noch 3 Stunden zuvor, ne? Also einfach dafür war ich Gott sei Dank immer schon zu normal durch meine Familie, um das Gott sei Dank nie in diesen Modus zu kommen, in dieses, ach, dieses ist mir alles egal, Tourneeleben und jeden Tag an die Bar und holla die Waldfee. Also ja, wenn du das halt über Jahrzehnte machst, dann guckst du halt auch irgendwann, weil das belastet einen und das macht nicht unbedingt glücklich, auch wenn es auf der Bühne so scheint. Also mir war das Private auch immer sehr, sehr wichtig und Leute, die mich kennen, die wissen ganz genau, was ich meine. Ich habe dann doch eher das Zimmer bevorzugt, anstatt die Bar und oder mal abends ins Kino gegangen, um eben nicht in diesen Modus zu kommen, dass man nur noch für die Bühne lebt und nur noch fürs Publikum, sondern dass man sich selbst da nicht aufgibt, ne, und verliert in dem ganzen Showgeschäft.
Absolut. Deshalb finde ich es auch super schön, wenn du halt jetzt deinen Partner an deiner Seite hast und ihr zusammen da irgendwie auch super viel ihr fahrt eigentlich alles mit dem Auto, ne? Jetzt war ich eigentlich eben schon beim Schlusswort, jetzt sind wir doch nochmal...
Es macht auch so viel Spaß, das mal auszuwerten und mit dir zu quatschen. Ja, wir sind wirklich leidenschaftliche Autofahrer und sind dann wirklich gerne mit dem Auto auch unterwegs, weil es auch einfach anders oft nicht geht.
Geil. Kennst du die Geschichten von den Amigos? Die sind auch leidenschaftliche Autofahrer.
Nee.
Ne?
Echt? Ja?
Also sind wir wieder bei Jens Seidler. Ich glaube, hat er nicht auch mit den Amigos Autogrammstunden gemacht. Und er hat gesagt, die rauchen, die sind auch starke Raucher. Und die kommen auch mit ihren Frauen und saßen irgendwie zu viert dann immer in dem Auto und kamen an, alle vier gequalmt. Und dann hast du schon gesehen, wie die Türen aufgingen, dann kam erstmal auch eine Rauchwolke aus dem Auto, weil die halt ewig gefahren sind, da drin alle vier gequalmt haben. Und wenn die irgendwo ankamen, ich hoffe, ich erzähle nichts Falsches, aber ich glaube, es war so.
Ja, ich habe es irgendwo mal erlebt bei einer Fernsehaufzeichnung. Also man hat dann schon gerochen, in welcher Garderobe sich die Amigos befinden. Als Nichtraucher. Vor allen Dingen, wir hatten damals unsere Garderobe dort in dem... Genau so war es. Wir hatten unsere Sachen dort abgehängt. Und dann war das die Garderobe von den Amigos. Und ja, als Nichtraucher, die Klamotten, die haben 14 Tage danach noch gerochen. By the way, also das war schon sehr speziell. Aber so hat halt jeder seine Geschichten. Und es sind letztendlich auch 2 Unikate. Und so, ich meine, die langen Autofahrten auch mit Jens, was wir da erlebt haben, die Geschichten, was man... so hört und es ist schon alles spannend. Und man liebt ja dann doch wieder seine Szene und denkt sich, das ist Wahnsinn. Voll. Und wir sind mittendrin.
Aber jetzt bist du mit deinem Partner unterwegs. Es sind jetzt, bei euch kommt da keine Rauchwolke raus, sondern ihr fahrt einfach. Und es ist ja auch schön, glaube ich. Habt ihr euch dann aber auch auf der Autofahrt, was macht ihr? Habt ihr euch so viel zu erzählen? Oder wie ist das, wenn man so lange Auto fährt?
Tatsächlich. Ja, ne? Also es gibt immer irgendwelche Gesprächsthemen. Gott sei Dank gar nicht so über die Musik. Also wir wissen
das
immer.
Das spielt ja auch mal, ich sehe was du nicht siehst oder so.
Nee, das haben wir jetzt noch nicht gemacht. Aber wir hören wirklich gerne viel Musik auch. Okay. Und ich bin natürlich trotzdem dann auch viel am Arbeiten, also am Handy oder eben dann doch am Telefonieren irgendwelche Sachen abarbeiten. Ich sage immer, es ist doch das rollende Büro. Und dann klingelt es hier und da und mal kommt eine Idee für irgendwas. Und dann gibt es wieder irgendwo einen Kaffee an der Raststätte. Aber ich habe wirklich das große Glück, dass mein Partner halt einen Beruf hat, wo er das am Wochenende gut kombinieren kann, auch mit den Auftritten. Also das heißt, wenn er Zeit hat, begleitet er mich. Das ist halt nicht immer der Fall. Aber wenn es so ist, bin ich total dankbar, weil er mich auch total erdet und wenn ich irgendwo einen Auftritt habe, das total großartig findet, aber er es genauso toll findet, wenn ich dann im Auto sitze und wir dann irgendwo kurzen Mäcki-Ausflug machen und dann gibt es halt einen Hamburger und Pommes und dann ist die Welt in Ordnung und wir reden dann halt auch nicht mehr 24 Stunden nur über meinen Job und das habe ich viele Jahre zuvor nicht so gehabt, was auch schön war. Also es ist auch toll, wenn du einen Partner hast, der das Gleiche macht und man sich wahnsinnig viel zu erzählen hat. Aber jetzt, wo ich beide Seiten so intensiv kenne, ist, glaube ich, schon der gesündere Weg für eine Beziehung, dass man sich auch noch andere Sachen zu erzählen hat und eben nicht 24 Stunden nur über die Musik quatscht.
Das unterschreibe ich zu 100%.
Ja.
Anna, wir sind jetzt fast bei einer Stunde oder bestimmt schon über eine Stunde, wo du gerade von Mäcki-Ausflug erzählt hast. Es ist Mittwoch, der 29. November, 12.45 Uhr. Es ist Zeit für Mittagessen.
Absolut. Ich werde jetzt gleich auch gucken, was ich hier jetzt esse. Vielleicht einen schönen Eintopf.
Du bist gerade noch im Studio, ne?
Ja, also ich bin gerade hier im Studio. Wir nehmen auch später noch einen Song auf. Wir sind gerade dabei, so ein bisschen für nächstes Jahr schon mal zu schauen, zu planen. Eben, Stillstand vertrage ich nicht. Und wenn es nicht die Verräterbühne ist oder irgendwas ist, dann ist es halt wieder die Musik. Also ich habe da auch keine Grenzen mehr für mich im Kopf. Also das habe ich auch abgelegt. Ich glaube, wir leben mittlerweile in einem Zeitalter, wo man sowohl als Künstler auch außerhalb der Musik stattfinden kann, ohne jetzt gleich ein Reality.
Vielleicht sogar muss, ne?
Ja, man, das ist halt tatsächlich so. Also es ist sehr wichtig halt, weil die jungen Leute auch zu erreichen oder auch einfach mal aus diesem Schlager-Kokon kleine Ausbrüche zu machen. Ich habe nächste Woche auch wieder ein ganz interessantes Format am Start für nächstes Jahr, wo es mal eben nicht um die Musik geht. Und das finde ich total wichtig mittlerweile.
Kannst du schon drüber reden?
Darf ich noch nicht, aber es ist sehr sportlich. Also es ist sehr sportlich, es hat was mit dem Körper zu tun. Und es ist halt eine neue Welt, in die ich so ein bisschen eingetaucht bin, auch durch Verräter. Und die mir wahnsinnig gut gefällt, weil ich das merke, dass sich das sowohl wiederum auch auf die Musik spiegelt. Das heißt, wenn Leute mich kennenlernen und ja, durch Reality-Formate lernt man halt die Leute auch kennen.
Klar.
Und dann aber doch wieder auf die Musik kommen und das eine dann doch das andere mit sich zieht. Und ich liebe halt auch Herausforderungen. Auch sportlich liebe ich das total. Wirklich, also kann ich nur sagen, es hat letztes Jahr angefangen mit Skate Fever, dieses Tanzen auf Rollschuhen. Ja. Da habe ich das erste Mal wirklich Blut geleckt, weil mich das so fasziniert hat, zu was man dann doch imstande ist. Mhm. Und leider werden wir, ich glaube, nicht nur die Ostbroschen, sondern auch so teilweise unsere Szene ist ja teilweise so diese Vorurteile eben, man traut uns vieles gar nicht zu. Mhm. Und oder auch gerade mit meiner Geschichte oder Vergangenheit gibt es ja immer auch ganz böse Zungen, die gibt's halt und daran habe ich mich gewöhnt. Und aber auch einfach zu zeigen, dass man mehr ist als nur eine Frau, die Schlager singt, sondern dass man durchaus auch andere Fähigkeiten hat.
Ja, dass man einfach Mensch ist, ne? Mit vielen Facetten.
Ich muss echt sagen, ich feiere ja deine Playboy-Fotos immer noch.
Danke.
Ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, aber auch das ist ja, ich meine, du warst, glaube ich, also auf jeden Fall, es gibt ja einige Damen aus dem Schlager, die das gemacht haben, aber bei dir fand ich es einfach total geil, weil man einfach, du bist da auch wahrscheinlich ein bisschen über deinen Schatten hinweggesprungen und hast dich da getraut und warum nicht? Und ganz ehrlich, wenn das heutzutage so wäre, also ich bin da auch mittlerweile, dass ich sage, man darf ruhig, ja. Es gibt einfach keine Grenzen mehr. Und ich feiere das, wenn Menschen einfach auch über sich hinaus wachsen.
Ja, also ich fand das jetzt irgendwie auch, ich höre von einer meiner besten Freundinnen immer, ich habe die langweiligsten Playboy-Fotos aller Zeiten gemacht.
Hör doch auf, so ein Quatsch.
Ja, aber nein, doch, ich stehe auch dazu, weil ich halt einfach auch da einen eigenen Antrieb dahinter hatte oder einen eigenen Wunsch, wie ich das gerne umsetzen wollte und das auch zu 100% so durchgezogen habe. Ob das jetzt dem Playboy oder dem normalen Playboy-Leser gefallen hat oder nicht, ja, am Ende war ich dafür nicht verantwortlich, aber ich wurde gefragt und wenn man, ne, also solange das quasi, solange ich meine Grenzen da wahren kann und vielleicht aber noch die ein oder andere Grenze halt damit irgendwie neu setze, dann ist das doch total in Ordnung gewesen. Ja.
War das eigentlich eine Überwindung letztendlich doch? Also hast du lange überlegt oder war das, ich meine, es war ja doch noch mal eine andere Zeit. Ich glaube, so die letzten 2-3 Jahre haben noch mal viel bewirkt, auch Social Media technisch, dass man ja eigentlich wirklich noch viel freier ist mit dem, was man tut.
Total, aber ich hatte damals schon immer das Gefühl, das war ja auch so eine Zeit der Rebellion im Schlager oder generell auch so unter unseren KollegInnen, dass sich immer irgendwie mehr und neu gewagt wurde oder vielleicht auch sogar um zu provozieren oder um zu rebellieren. Und ich habe das halt null aus provokanten Gründen gemacht, sondern einfach nur, weil ich dachte, ey, ich bin 30 geworden, ich fühle mich so wohl in meinem Körper wie noch nie in meinem Leben. Und diese Anfrage kam und ich habe gedacht, ey, ja klar, warum eigentlich nicht? Und dann denke ich auch nicht mehr drüber nach, warum nicht, sondern denke mir so, ja okay, wenn ich es schon in Betracht ziehe, okay, komm, dann let's go. Und ja, was man auf Social Media oder sonst was gesehen hat, ich habe ja immer gesagt, ich hatte ja auf meinem Playboy-Cover mehr an als eine unserer Kolleginnen in dem Jahr auf ihrem CD-Cover. Also von daher das war das so, die Grenzen sind da fließend und ich dachte halt so, ja okay, ey, komm mal, ich mache einfach schöne Fotos. Fertig
du,
aus.
Man kann ja auch stolz drauf sein, also wenn man einfach sich in seinem Körper wohlfühlt und deshalb, also ich feiere das absolut und dieses Schubladendenken oder, ne, das habe ich auch total abgelegt. Und
wäre es dann auch was halt für dich? Soll man mal nachfragen?
Hast Bock? Also es ist nicht so, dass wir da nicht schon auch mal angebotstechnisch...
Ich wollte gerade sagen, die haben doch sicherlich auch schon bei dir einmal angeklopft, mehr als einmal.
Ja, also es war tatsächlich gleich nach DSDS auch damals, da war ich natürlich noch blutjung und da war ich noch nicht so in meinem Körper zu Hause oder angekommen. Das hat sich auch über die letzten Jahre doch verbessert. Und
ist auch irgendwie gut so, finde ich. Also gerade mit 18 oder 19, dann bist du vielleicht auch nicht im Mindset, und das kreide ich manchmal noch, glaube ich, an, wenn da so quasi junge Girls abgekeschert werden, um Fotos zu machen, egal für was, also jetzt Playboy ausgenommen, aber wie mit der Naivität oder dem Idealismus von jungen Frauen dann doch gespielt wird. Das ist einfach immer noch so und ist einfach scheiße. Sagen wir es, wie es ist.
Das ist wirklich, du bringst auf den Punkt, das ist, ich glaube, eben rückblickend betrachtet, klar, jetzt mit über 30 würde ich wahrscheinlich auch einiges anders machen oder wie heißt das immer so schön, gibt es ja auch so einen Podcast, was würdest du deinem 18-jährigen Ich sagen, jetzt mit der Erfahrung? Und ich würde auf jeden Fall eben sagen, mach dein Ding, zieh durch und sei einfach du und lass dich eben nicht irgendwie von anderen so bestimmen. Also das war auch einige Zeit mein Problem in der Tat, dass ich mir immer gedacht habe, was denken die anderen? Also das war auch in den letzten Jahren, für diejenigen, ich will gar nicht so weit drauf eingehen, aber die natürlich meine Geschichte und auch den Weg so verfolgt haben, die wissen natürlich, was ich meine, dass es mir oft auch darum ging, oh Gott, wenn ich das jetzt mache, wird es dem gerecht? Also entspricht es dann immer noch dem Bild oder was denken die Leute jetzt? Was natürlich auch die ganze Presse, und es ist ja immer noch so, die Regenbogenpresse, ich habe heute wieder viele Berichte bekommen, ich bekomme zweimal in der Woche so ein Update, was es wieder Neues über meine Person gibt. Okay. Und damit muss man erstmal klarkommen. Das ist mittlerweile seit 6, 7, 8 Jahren, dass man jede Woche auch auf diesen Käseblättern mit irgendwelchen Geschichten präsent ist. Und das hat mich aber letztendlich wirklich stark gemacht, einfach, dass mir egal ist, also nicht gänzlich egal, was die anderen über mich denken, nicht falsch verstehen, aber dass man sich nicht mehr darauf so oder sich davon runtermachen lässt, sondern dass man sein Ding macht und mir ist bewusst, ich kann und werde niemals allen gefallen und gerecht werden und es ist auch gut so. Und mit dieser Einstellung, die ich da über die letzten Jahre entwickelt habe, bin ich immer mehr zu mir selbst gekommen und konnte Entscheidungen dann auch wirklich leichter treffen.
Das ist mir aufgefallen, wirklich an diesem Abend vor 2 Wochen in Köln, habe ich eine, keine neue, aber eine sehr viel in sich ruhendere Anna-Karina kennengelernt. Und das war für mich dann auch der Grund, dass ich unbedingt hier in dem Podcast mit dir sprechen wollte. Weil ich glaube, so kann man echt ein Gespräch, ein ehrliches Gespräch auf Augenhöhe führen. Und also wirklich Chapeau für, also dafür, dass du einfach nicht mehr so oder nicht so kompliziert denkst.
Ja,
da sind wir wieder bei dem Wort, bei dem Schlusswort, was wir schon mal hatten, dieses nicht so kompliziert denken, auch nicht so, ne, so verkomplizieren, was denken die anderen oder wie auch immer. Nein, es ist so schön, dass man, wenn du bei dir bist, kannst du auch besser für die anderen da sein.
Unbedingt,
auch für dein Publikum das, und überhaupt.
Ja. Ja, natürlich. Vor allen Dingen, wenn du selbst auch wieder in diese Kraft kommst. Ich meine, klar, es gibt ja das Wort, diese ganzen toxischen Beziehungen. Das ist ja auch in Freundschaften teilweise so. Menschen einfach, die, was man selbst gar nicht merkt, oder Situationen, die einem nicht gut tun, die man jahrelang einfach trotzdem akzeptiert, weil man denkt, man muss es akzeptieren, weil was denken wiederum die anderen? Und wenn man an diesen Punkt kommt, dass man wirklich mit sich im Reinen ist, mit, auch mit seinem Umfeld, weil ich glaube, es ist ganz, ganz viel auch das Umfeld, was einen selbst auch belasten kann oder was einen selbst falsch darstellt. Also oft war bei mir so das Vorurteil, ja, die ist so unnahbar oder die ist so... oder eingebildet oder so.
Kommt ja meistens aus einer Unsicherheit heraus, ne?
Ja, in der Tat. Also ich war eigentlich eher unsicher und wollte eben nichts Falsches sagen, nichts Falsches machen. Und du ordnest dich aber auch automatisch irgendwo unter und das ist nicht gut. Und ich sage immer, Menschen, die mich wirklich kennen oder ne, Freunde sowieso, Familie, die wissen, wie ich ticke, die wissen auch damit umzugehen. Aber klar, Menschen, die mich damals jetzt nicht so persönlich kannten, die haben natürlich auch durch Medienberichte und so weiter, hast du einfach auch was im Kopf. Und leider bleibt dir das Negative auch oft stärker behaftet als das Positive in den Headlines. Mhm. So arbeitet ja auch die Presse, die schönen Geschichten.
Ja, jetzt bist du halt ein Verräter.
Ja, du, und auch das war für mich wirklich, ich habe natürlich überlegt, mache ich da mit, weil das sehr negativ behaftet ist, das Wort, aber es ist so witzig, die Leute kommen zu mir und sagen, hey, kannst du draufschreiben, liebe Grüße die Verräterin, und ich feiere das, weil ich sage, ja gut, ich habe da mitgemacht und alle anderen auch und es ist einfach cool und die Leute sehen das halt, es war wirklich durchweg eigentlich positives Feedback zu der Show und wir kommen wieder immer von darauf hinaus,
von nicht der so Marionette. Kompliziert. Ja, absolut.
Ja,
jetzt bist du von der Marionette, ne, von dem Püppchen zur Verräterin. Also.
Ja, das ist doch ein schöner Werdegang.
Und am Ende bist du aber einfach eine tolle, selbstbestimmte Frau. Aus dem, und aus dem Musikbusiness nicht mehr wegzudenken. Es ist schön, dass du deinen Weg gehst und dass du dir heute die Zeit für mich genommen hast. Vielen, vielen Dank. Auch du hast für mich in diesem Podcast noch... das letzte Wort, denn das übernehme nicht ich, sondern das ist hier so Tradition, auch in der 11. Folge der Ostbrosche, dass mein Gast einfach das letzte Wort hat, bevor dann heute Abend wieder oder wann auch immer alle mal in den Osten gucken, wenn die Sonne aufgeht oder abends in den Westen, wenn sie untergeht, sind hier die letzten Worte der Folge 11 der Ostbrosche von Anna-Karina Wojcik.
Ah, das ist aber schön. Das hast du so schön gesagt. Also ich kann mich auch nur noch mal bedanken für das wirklich sehr offene, schöne Gespräch. Und die Zeit verging hier mit dir echt wie im Flug. Ich muss jetzt gerade auch auf meine Uhr schon gucken. Aber das ist einfach schön, dass man eben auf Augenhöhe sprechen kann, dass vielleicht die Menschen auch noch mal eine andere Seite von einem kennengelernt haben. Und ich bin stolz, auch irgendwo trotzdem ein Ossi-Mädel zu sein und meine Wurzeln da auch vergraben zu haben im weitesten Sinne. Und abschließend werde ich überlegen, mal wieder eine Soljanka zu essen, weil kommt mir gerade so, das liebe ich bei meiner Mama, wenn die Soljanka oder süß-saure Senfeier oder irgendwie sowas macht. Und ich glaube einfach, das ist, ich fühle mich sehr gesegnet, muss ich echt sagen, dass ich mit dem Osten so viele positive und schöne Erlebnisse verbinde. Und ich freue mich auf alles, was kommt in Ost und West und weltweit. Und sage vielen, vielen Dank, liebe Linda, und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald mal wieder und nicht nur hier über Kamera und Podcast, sondern Real. Und mit deinem Baby. Weil das ist so zuckersüß. Also da kriege ich wirklich Lust. Und jetzt darf ich nicht zu viel sagen, sonst steht es wieder morgen in der, weiß ich nicht, Frau im Spiegel. Also danke, danke, dass ich dabei sein durfte.